Diesmal im Interview Wladimir Škulteti. Er kommt aus der Slowakei und hat 20 Sprachen gelernt. 10 davon spricht er fließend und 8 davon spricht er auf einem C1 bis C2 Niveau. Er ist mit 3 Muttersprachen aufgewachsen und konnte mit 13 bereits 5 Sprachen auf muttersprachlichem Niveau sprechen. Er hat bereits in 9 verschiedenen Ländern gewohnt und bereitet gerade seinen Umzug nach Paris vor. Er hat als Übersetzer für Mandarin, Englisch und Slowakisch gearbeitet und führt die Sprachenlernseite Forever a Student, wo er Artikel über Fremdsprachen, vor allem über Mandarin, schreibt. Herzlich willkommen, Wladimir. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Dankeschön, danke sehr für die Einladung.
Ich würde gern starten mit deinen Muttersprachen. Also ich kenne das, viele Kinder wachsen zweisprachig auf, ich bin auch zweisprachig aufgewachsen, aber mit 3 Sprachen stelle ich mir das doch sehr kompliziert vor. Als Kind kommt man da nicht durcheinander. Wie haben das deine Eltern geschafft, dir 3 Muttersprachen beizubringen und wie hast du es geschafft, diese nicht durcheinander zu bringen?
Also die 3 Sprachen, die für mich die Muttersprachen waren, waren Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch. Slowakisch haben wir zu Hause gesprochen, Ungarisch im Kindergarten und Tschechisch war so eine Art von passiven Muttersprache, weil Slowakei war halt ein Teil von der Föderation der Tschechoslowakei und Tschechisch, diese Sprache, war eigentlich überall. Wir haben die Sprache so irgendwie mitbekommen als Kinder und nicht sehr viel benutzt. Trotzdem sind wir alle fließend, denke ich. Alle Kinder, die damals aufgewachsen sind, sind ziemlich fließend auch in Tschechisch. Mit Ungarisch ist es eigentlich ganz anders, weil das eine andere Sprache ist, so die gehört zu einer anderen Sprachenfamilie. Und wenn es zu der Frage kommt, ob man diese 2 Sprachen vermischen kann, Slowakisch und Ungarisch, wahrscheinlich, wenn du ein Aufgewachsener bist, wahrscheinlich ja, weil die 2 Sprachen sind wirklich sehr unterschiedlich. Ich war nur ein Kind, Kinder bemerken das, denke ich, nicht. Und ich habe Ungarisch deswegen gelernt, weil als ich noch sehr klein war, also maximum 10 Monate alt, musste meine Mutti nach Afrika fliegen für 4-5 Monate. Die ist Ärztin. Und in der Zeit lernte ich zu lernen, zu sprechen. Und sie müsste jemanden finden, der auf mich aufpassen würde. Und sie hat nur eine Frau, die nur Ungarisch sprechen könnte, gefunden. Und ich bin da in der Zeit mit dieser Frau, ich habe mit ihr gewohnt. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie bemerkt, dass ich Ungarisch kannte. Und die wollte nicht, dass ich die Sprache vergesse. Und sie hat mich in den ungarischen Kindergarten hier in Kaschau, wo ich wohne, eingeschrieben. Und die 2 Sprachen für mich waren ziemlich gut geteilt. Im Kindergarten habe ich nur Ungarisch gesprochen, zu Hause meistens Slowakisch, manchmal mit meiner Großmutter auf Ungarisch, manchmal auch mit ihrer Schwester auf Ungarisch. Aber die 2 Sprachen waren für mich ziemlich gut geteilt, würde ich sagen. Ich kann mich nur auf so ein einziges Moment erinnern, wo ich die 2 Sprachen vermischt hatte. Ich bin aus der Dusche rausgelaufen und gerade in meinem Zimmer, wo das Fenster offen war, es war Winter und ziemlich kalt, und ich habe gesagt, Maschik Zima, was eigentlich eine Mischung von Ungarisch und Slowakisch war, aber ich wusste, denke ich, dass ich es vermischt habe. Also vielleicht absichtlich sogar. Umsonsten denke ich, ich hatte keine Probleme mit den 2 beziehungsweise 3 Sprachen, wenn es zu der Verteilung kommt. Was ich aber weiß, ist, dass wir Slowaken, die Ungarisch gelernt haben, haben nicht so einen breiten Wortschatz, würde ich sagen, wie die Ungarer von Ungarn. Und deswegen manchmal, wenn wir nicht wissen, wie man etwas sagt, benutzen wir ein slowakisches Wort mit der Grammatik von der ungarischen Sprache, wie zum Beispiel Parkit Horti Zavol. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt eigentlich. Ein Würstchen mit Mustard. Senf. Aber Senf, genau. Und das sind 2 slowakische Wörter mittendrin von ungarischen Grammatik. Und wir sprechen hier so in Kaschau. Das Problem kommt, wenn man nach Ungarn geht und die verstehen gar nichts, weil wir benutzen diese slowakische Wörter. Mhm. Ja, ungefähr so.
Also es ist nur durch den glücklichen Zufall, dass du Ungarisch gelernt hast. Also nur weil deine Mutter kein... Ja. Das ist auf jeden Fall eine super, ja, super Methode, um den Kindern eine Fremdsprache beizubringen, in frühen Alter.
Ja, Ja, ziemlich cool, denke ich auch. Und wir haben hier in Kaschau und im Süden von der Slowakei eine ziemlich große ungarische Minderheit. Und Kaschau ist die zweitgrößte Stadt in der Slowakei. Es gibt sehr viele ungarische Institutionen hier und auch ein ungarisch ein warte mal, wir haben auch einen ungarischen Kindergarten hier. Und ja, meine Mutti wollte halt, dass ich die Sprache nicht vergesse und hat mich in diesen Kindergarten angeschrieben.
Okay. Und jetzt zum Thema Ungarisch. Du warst mit ein paar Videos von dir schon in den Schlagzeilen. Und unter anderem ist das ein Video gewesen, wo du Ungarisch sprichst. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, also ich habe ein Video gedreht, wo ich alle die Sprachen, die ich studiert habe, oder die meisten von den Sprachen, die ich studiert habe, etwas gesagt habe. Und unter diesen Sprachen war auch Ungarisch. Und ich habe gar nicht viel nachgedacht, weißt du, ich habe nur gesagt, was ich da im Moment, was mir durch den Kopf gekommen ist. Was sehr interessant war, dass das, was ich gesagt habe, war sehr irgendwie wichtig also in Ungarn, weil die Verhältnisse zwischen den zwei Ländern, Slowakei und Ungarn, historisch nicht sehr gut sind, leider. In der letzten Zeit wird es besser und besser, aber so wirklich von Historie und so ist es nicht so gut. Und es ist sehr seltsam, dass ein Slowake, also ich bin hundertprozentig Slowake und habe beide meine Eltern sind slowakisch, dass ein Slowake fließend Ungarisch ohne Akzent sprechen würde. Und ich habe nur gesagt, dass ja, ich habe Ungarisch im Kindergarten gelernt und für mich ist es eine sehr schöne und wichtige Sprache, weil ja, ich habe es als ein Kind gesprochen und wenn man Kind ist, dann fühlt man sich sehr gut, man hat immer was zu essen, ja und so. Und ich habe immer diese schöne Assoziation mit Ungarisch, ja, diese Wärme. Ja, und ich habe nur das gesagt und es hat irgendwie dieses Video wurde sehr populär in ganz Ungarn. Es war wahrscheinlich ja, es war überall, weißt du, es war in allen Zeitungen, Websites und auch Nachrichten, Politiker haben darüber gesprochen. Und ich kann mich erinnern, als einer gesagt hat, wie hat es gesagt, ein Junge aus der Slowakei, der gut Ungarisch spricht, kann mehr oder hat mehr für die ungarisch-slowakische Beziehungen getan, als die ganzen Politiker an beiden Seiten in den letzten 20 Jahren. Und ich kriege Gänsehaut davon, wenn ich das noch jetzt höre, weil ich weiß, ich bin eigentlich niemand im Vergleich zu all diesen Leuten und zu unserer Geschichte. Und es war wirklich so, ich meine, es haben, was weiß ich, wie viele Leute gesehen, dieses Video gesehen, vielleicht 1 Million, 2 Millionen Leuten, ziemlich gut. Ziemlich viele. Ja, und dann habe ich auch noch ein Video auf Ungarisch gedreht, wo ich nur über die Beziehungen zwischen Ungarn und Slowakei gesprochen habe. So ein nicht ein einfaches Thema, aber ich habe es irgendwie so, mein Zustand war es irgendwie so ein bisschen zu erleichtern, zu sagen, dass ja, weil die Ungarer, die denken, dass die Slowaken hier, es wird auch manchmal so, aber dass sie sich nicht mit denen gut benehmen. Und ich habe gesagt, schaut, wenn ich in ein Restaurant hier in der Slowakei gehe, der Kellner benimmt sich ebenso schlecht mit mir. Das ist halt nur die Kultur hier, die wir hier haben. Es ist nichts Persönliches und so. Ja, und ich habe nur von diesen Sachen geredet.
Okay.
Ja.
Und also das Video, das letzte Mal, als ich reinguckt habe, waren es glaube ich über 3 Millionen. Was gab
Ja.
es sonst noch für Reaktionen? Also außer dem, was du jetzt erwähnt hast, was gab es noch für Reaktionen auf dieses Video?
Also ich denke, dass die Reaktionen im Allgemeinen super positiv waren. Also ja, man hat immer 1, 2, 3 negative Kommentare, aber das ist halt, jeder ist so, auch ich manchmal schreibe einen negativen Kommentar auf ein Video. Ja, sehr positiv. Ich habe mein Bestes getan, damit es nicht so aussieht, dass ich mich, und ich kenne dieses Wort nicht auf Deutsch, like to show off,
Angeben.
angeben, ja. Ich wollte nicht, dass es so aussieht, dass ich mich angebe, ja, angebe. Wenn man ein Video dreht, wo man 19 Sprachen spricht, kann man von kein Angeben nicht sprechen, aber ja, ich habe halt mein Bestes getan, und damit es wirklich nicht so aussieht, dass ich es nur deswegen gemacht habe. Und ja, meistens positiv. Ich habe zum Beispiel, weißt du, YouTube ist wirklich sehr groß und man kann sich mit Leuten aus, was weiß ich, Bermudas oder Japan unterhalten und mit Leuten Freundschaften machen, die vorher nicht möglich waren. Und das, denke ich, das war für mich das Schönste an dieser Erfahrung, dass ich habe Leute kennengelernt, die ich wahrscheinlich anders nie kennenlernen würde. Und ja, natürlich, ich denke, viele von diesen Leuten, die solche Videos gemacht hatten, die viral gegangen sind oder so, waren dann auch im Fernsehen eingeladen und so. Und das ist mir auch passiert. Nicht zu sehr vielen, aber ich war so 10 oder 12 Mal im Fernseher hier in der Slowakei und Ungarn. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Ja, das kann ich nur dazu sagen.
Im Fernsehen, wie war es das denn? Wie war es im Fernsehen zu sein?
Stressig. Weil ich bin ein Perfektionist, weißt du? Und zum Beispiel, ein Fernsehsender hat den ganzen, wie heißt das, ein Stab, die ganzen Leute aus Ungarn, aus Budapest hier nach Kaschau ge geschickt, damit sie ein Interview mit mir machen. Und das war eine ziemlich populäre Sendung in Ungarn. Und ich war so gestresst, weil, weißt du, ich kann Ungarisch, aber Ungarisch und Ungarisch sind manchmal zwei Sachen. Und ich musste mich wirklich hart dafür vorbereiten. Und ja, ich stresste nur die ganze Woche und dachte, Mann, oh Mann, das kann ich gar nicht machen. Wieso mache ich das? Aber im Ende war es sehr schön. Und weißt du, meisten von diesen Sendungen, die werden, ja, man braucht sehr viel Zeit, um die zu machen, aber dann die Sendung, oder es wird nur ein 5-minütiger, so ein Shot, so eine kleine Sache für die Nachrichten oder so. Und ja, man vergisst dann auch, wenn du was schlecht gesagt hast oder so, dann ist es eigentlich, es gibt nichts, worüber man so richtig stressen müsste. Trotzdem, ja.
Und was war?
Perfektionist ist halt sehr gut und sehr schlecht in derselben Zeit.
Und was wurdest du gefragt dann von den ganzen Reportern?
Also von Ungarn, das waren meistens diese ungarisch-slowakische Themen. Und dann allgemein über die Sprachen würde ich sagen, also wieso ich so viele Sprachen gelernt habe, welche die schwierigste war, was die besten Methoden sind. Ja, die ganz normalen Fragen, die wahrscheinlich alle, die sowas machen, gestellt werden. Ja.
Okay, das würde mich auch mal interessieren. Wieso und wie hast du so viele Sprachen gelernt?
Also, sehr eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit zweieinhalb, drei Muttersprachen. Später, als ich 8 war, bin ich zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gefahren und da habe ich einige Zeit verbracht. Mit 12 habe ich, oder vielleicht ein bisschen früher, habe ich mit Deutsch angefangen und dann so ungefähr mit 12, 13, 15 kannte ich schon so 5 Sprachen und 5,5 vielleicht, wenn man auch Französisch dazu zuzählt. Und ja, ich dachte nur, dass das etwas ist, was ich kann und vielleicht ziemlich gut. Und ich bin sehr, wie heißt es auf Deutsch, wettbewerbsfähig, competitive.
Gute Frage.
Ja, wenn man sich mit den anderen so vergleicht, aber im guten Sinne. Ich bin nicht negativ in diesem Sinne. Ja, ich wollte immer der Beste sein als Kind und
Ehrgeizig.
ehrgeizig, ja, genau. Und ja, ich dachte, dass das eigentlich etwas ist, was ich wirklich gut kann. Hier in der Slowakei sind Leute, die viele Sprachen sprechen können, sehr hoch gewertet. Und ja, ich dachte, dass das könnte etwas sein, worin ich wirklich gut sein könnte. Und ich habe es nur dann, ja, verbessert und verbessert irgendwie. Auf der Hochschule, dann auf der Universität, habe ich, weißt du, Kaschau ist nicht eine sehr große Stadt wie viele sind hier? 240.000 Bewohner. Und wenn du so 5, 6, 7 Sprachen sprechen kannst als ein 16-Jähriger, bist du eigentlich der Beste, hast keine Konkurrenz. Und da habe ich, ja, ich habe mich gar nicht bemüht, um mehr zu lernen. Ich dachte, ja, damals gab es kein Internet. Ich dachte, dass ja, okay, es können vielleicht Leute irgendwo in der Welt, es gibt Leute irgendwo in der Welt, die besser sind als ich, aber bestimmt nicht hier. Und ich habe, ja, ich habe gar nichts mehr gemacht. Und auch erst auf der Uni habe ich Leute getroffen, die wirklich sehr gut waren. In der Slowakei sind diese bilinguale Gymnasien sehr populär, Französisch, Slowakisch, Spanisch, Slowakisch und so weiter. Und die sprachen Französisch wie Französen. Und ja, da habe ich mir gesagt, okay, ich muss mich wieder ein bisschen mehr bemühen. Und dann habe ich andere Sprachen gelernt, Italienisch und so weiter.
Okay. Also es ist natürlich immer wichtig, einen guten Grund zu haben, um eine Fremdsprache zu lernen. Die hattest du nicht mehr, als du ein Teenager warst. Jetzt hast du gesagt, in der Uni hast du wieder angefangen. Wie hast du dir dann in der
Ja.
Uni die Sprachen ausgesucht? Also wieso Italienisch zum Beispiel?
Ja, Italienisch, weil das ist wieder so ein, ich würde sagen, ein Zufall und es gibt mehrere Gründe dazu, wieso ich gerade Italienisch gelernt hatte. Italienisch, weil ja, erstens, die Sprache gefiel mir sehr, die Kultur und so weiter. Aber auf der Uni damals hatten wir nur drei Partneruniversitäten, wo wir Erasmus machen konnten. Und eine war Köln, die zweite war in Niederlanden, in den Niederlanden, die dritte war Bologna, die Universität von Bologna. Und ich sprach schon Deutsch. Ich habe gehört, dass in den Niederlanden wird in Englisch unterrichtet, auf Englisch unterrichtet. Na, da habe ich mir gesagt, okay, ich fahre halt nach Italien, weil diese zwei Sprachen kenne ich schon. Und ja, und da war ich, ja, so habe ich, deswegen habe ich Italienisch gelernt. Und danach Spanisch und Russisch. Im ersten Schuljahr auf der Uni hatten wir spanische und russische Kurse. Die waren schrecklich, aber schrecklich, weil es war, niemand hatte Schuld dran. Es war halt nur das System. Wenn man 120 Studenten in einer Klasse hat, kann man gar nichts lernen. Und wir hatten nur eine 90-minütige Stunde pro Woche, also ja, Klasse pro Woche, Montag um 7:20 Uhr. Da kann man gar nichts lernen, das geht nicht. Trotzdem hatte ich so einen Foundation, wie ich weiß nicht, wie man das, einen
Basis.
eine Basis, ja, eine Basis auf Spanisch und Russisch. Ja, und später habe ich mich selbst entschieden, um diese zwei Sprachen irgendwie zu verbessern. Und, bin nach Russland gefahren und Spanisch habe ich in New York gelernt. Und dann weiter, weiter, weiter. Du weißt selbst, dass wenn man zum Beispiel Italienisch und Spanisch sprechen kann, dann Portugiesisch ist schon wesentlich einfacher. Und genau, Russisch, Slowakisch, Tschechisch, Serbisch wird dann einfacher und so. Also habe ich dann diese diese Sprachen, die leichter für mich waren, gelernt oder gesucht. Und dann mit 24 habe ich mir entschieden, dass ich gerne eine schwierigere Sprache lernen möchte und das war Mandarin und das war ist auch ziemlich komisch, wie das alles zusammengefallen ist, dass ich Mandarin gelernt habe, weil ich wollte ich hatte zwei Möglichkeiten, Mandarin oder Arabisch und ich habe mich für Arabisch entschlossen und ich suchte hier einen Tutor hier in Passau, habe ich auch einen gefunden, eine Frau, die war leider im Urlaub. Für 2 Wochen, die ich ja gesagt, schau, wenn ich nach Hause komme, können wir anfangen. Und ich wollte halt eine Sprache lernen, weißt du, und ich konnte nicht mehr warten. Und ich habe gesagt, okay, kein Arabisch und habe in Mandarin begonnen. Und Arabisch habe ich nie gelernt. Und dann später habe ich Mandarin, ich wurde Dolmetscher von Mandarin. Ich habe in Taiwan für 5 Jahre gelebt und so weiter. Also Kleinigkeiten, die dein Leben verändern können. Das ist unglaublich.
Zum Thema Mandarin habe ich später noch ein paar Fragen. Erstmal wollte ich kurz zusammenfassen. Also du hast alle deine Sprachen entweder im Land gelernt, also bist zum Beispiel nach Italien gegangen oder nach New York, um Spanisch zu lernen. Na gut, auch eine Möglichkeit. Oder mit einem Tutor, mit einem persönlichen Sprachtutor. Oder hast du noch irgendwelche anderen Methoden gehabt, um deine Sprachen zu lernen?
Weißt du, man redet immer von diesen Methoden. Für mich ist das alles immer ein Zustand, würde ich sagen, und eine Mischung von alles Möglichen, was dir helfen kann. Wenn es ein Tutor ist, dann ist das ein Tutor. Für mich ist es natürlich am besten, weil für mich, ich bin sehr faul, weißt du? Und für mich ist Motivation das alles eigentlich. Und ich weiß zum Beispiel, ich würde sehr gerne jetzt Türkisch lernen, aber es ist nur ein Traum, weil hier in der Slowakei kann ich mich nicht dazu zwingen, um jeden Tag 2 Stunden, was weiß ich, Türkisch lernen. Es geht nicht. Ich kann das nicht machen. Ich würde es machen, wenn ich in Türkei leben würde. Und ja, deswegen für mich sehr wichtig ist, dass ich im Land wohnen kann, weil da ich kann nicht irgendwie, I cannot escape, ich kann nicht weglaufen, weißt du, ich bin da und ich muss die Sprache benutzen und ist auch gut so, weil es gefällt mir. Ich liebe die Kommunikation und so weiter und denke da auch, dass das der Hauptgrund für mich ist, wieso ich Sprachen lerne, weil ich mit verschiedenen Leuten kommunizieren kann. Ja, und deswegen, okay, wenn, weiß nicht, wie ich das in Wörter so auf Deutsch sagen könnte, aber wenn da die Sache, dass ich nach Italien fahren muss, damit ich Italienisch lerne, dann werde ich es machen. Wenn ich einen Tutor brauche, dann suche ich halt einen Tutor. Übrigens, Deutsch habe ich hier in der Slowakei gelernt. Und nur deswegen, weil also nach dem 89. Jahr, vor dem 89. hatten wir kein deutsches Fernseher und nach dem 89. hatten wir plötzlich Sat.1, Pro7 und so weiter. Und ich war wirklich geglut zu diesem Fernseher und ich habe MacGyver und A-Team und all diese Sachen auf Deutsch gesehen, geguckt. Natürlich ist kein MacGyver ist nicht Deutscher, aber es war auf Deutsch. Und wenn man 8 Stunden jeden Tag, wenn sich das jemand 8 Stunden jeden Tag anschaut als ein Kind, dann lernt man sehr viel. Und danach hatten wir Deutsch als Pflichtfach in der Schule mit 12. Und die erste Prüfung habe ich mit 16 Fehler geschrieben. Und meine Mutti hat gesagt, okay, das geht nicht so weiter. Und sie hat hier in Kaschau einen Tutor gefunden für mich. Das war die beste Sache, die mir passieren konnte, weil es war eine deutsche Frau, die hier in Kaschau schon seit sehr vielen Jahren wohnte, lebte. Die hat auch eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Die ist eine tschechische Deutschin, die in Kaschau wohnt und einen ungarischen Ehemann geheiratet hat. Das ist sehr kompliziert. Und sie sprach eine Mischung von Deutsch, Tschechisch, Slowakisch. Und die war unglaublich gut beim Lehren. Die war ein unglaubliches Talent für Sprachenlehren, wirklich. Und in einem Jahr hat sie mich eigentlich alles mitgebracht, dass ich so lernen musste auf Deutsch. Und damals denke ich jetzt nicht mehr, aber damals denke ich, dass ich wirklich so Deutsch sprach oder sprechen könnte wie irgendwelche Deutscher in meinem Alter. Also, und nach diesem einem Jahr bin ich dann nach Österreich gefahren, zu einer Gastfamilie. Die hatten 2 Söhne, also haben noch 2 Söhne in meinem Alter. Und diese 3 Wochen waren wirklich genug, damit ich alles, was ich vom Fernseher gelernt habe und von dieser Frau, so irgendwie alles zusammenzumischen. Und ich kam zurück und ich kannte Deutsch. Es war unglaublich. Ich war 12. Oder wenigstens dachte ich, dass ich Deutsch kannte. Vielleicht war es nicht so, aber mindestens sah es so aus. Ja, so.
Okay. Und jetzt hast du gesagt, dass du, also du brauchst eine ganz starke Motivation, um die Sprache zu lernen. Das geht vor allem im Land. Wie war denn das mit Mandarin? Da hast du jetzt Kurse genommen. Also wie hast du dich, bevor du nach Taiwan gegangen bist, wie hast du dich motiviert, Mandarin zu lernen?
Ja, am Anfang war es ziemlich einfach, weil ich mag Sprachen und ich denke, dass eine exotische Sprache immer sehr motivierend sein kann, wenn man sie am Anfang lernt. Also die chinesische Zeichen oder was weiß ich, das ist alles sehr interessant und die Motivation war da. Das Problem war nur, dass Mandarin echt eine sehr schwierige Sprache ist und ich sah nicht den Fortschritt, den ich vorher sah bei, was weiß ich, beim Deutsch oder bei Italienisch. Und ich verlor die Motivation sehr, sehr schnell. Ich hatte gar nichts eigentlich. Ich wollte nur, es gab Zeiten, in denen ich lernte, nur damit ich nicht aufhöre. Und das ist natürlich keine Motivation. Das ist kein Grund, um eine Sprache zu lernen. Ich habe mit Mandarin auf der Uni angefangen in Prag. Und ja, für so eine schwierige Sprache wie Mandarin ist, sind universitärische Kurse nicht vielleicht das Beste, um Mandarin zu lernen. Und in 2 Jahren habe ich nicht sehr viel gelernt. Ich habe wirklich mein Bestes getan. Ich habe in Prag sehr viele chinesische Freunde gemacht. Wir haben so eine Art von Sprachenaustausch gemacht. Ich habe Tschechisch unterrichtet und die haben mir Chinesisch beigebracht. Und trotzdem war ich meine, in den 2 Jahren sah ich nicht das oder so einen Fortschritt, den ich gerne sehen möchte. Dann bin ich nach Taiwan gegangen. Immer gar nichts, weißt du, noch ein Jahr, noch 2 Jahre. Und wahrscheinlich im Vergleich mit normalen Studenten oder normalen Ausländern sprach die sehr gut. Aber für mich war das nicht genug. Ich wollte so sprechen wie die Chinesen. Und das geht nicht. Das geht halt nach so einer kurzer Zeit nicht. Und das war unheimlich demotivierend. Und in den schlechtesten Zeiten, da ich echt keine Motivation hatte und da ich nicht mehr wusste, wieso ich eigentlich diese Sprache lerne, wenn die mir nicht gefällt, die ist zu schwierig, ich kann sie nicht benutzen. Ja, sehr viele Sachen, die negativ waren, war ich eigentlich nur so, okay, du hast schon so viel Zeit und Energie in diese Sprache investiert, du kannst nicht jetzt aufhören, du musst weitergehen. Und das war die einzigste Motivation. Und natürlich, das ist sehr schlecht, das ist falsch, so sollte man gar nicht lernen. Und dann kam so ein Zeitpunkt, so ungefähr nach 6, 7 Jahren, da ist eigentlich so alles zusammengeklappt hat. Und ja, da habe ich endlich gefühlt, okay, jetzt kann ich Chinesisch. Immer bin ich nicht so gut wie die Chineser, aber ja, so 90, 95%. An einem guten Tag 95. Und das war schon, ja, das war schon besser.
Und woran liegt das, deiner Meinung, dass Chinesisch so schwer zu erlernen ist?
Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass die Aussprache unheimlich schwierig ist. Und man kann sich nicht an, also kann, man kann sich nicht richtig an die Grammatik, an was weiß ich was, konzentrieren, weil die Aussprache das verhindert. Man muss sich bei jeder Silbe konzentrieren, damit man die Silbe richtig ausspricht. Und das kostet sehr viel Energie und Zeit, also in diesen Mikrosituationen, weißt du? Ich habe gerade darüber gestern nachgedacht, weil ich wusste, dass du mich das fragen wirst. Und du sprichst Italienisch oder Spanisch, ja, und du weißt, dass Konjunktiv ziemlich so nicht die ganz intuitivste Sache ist für uns Ausländer, also wenigstens für mich war das nicht. Und immer wenn ein Konjunktiv kommt, musst du ein bisschen nachdenken, ja? Und es kostet Energie, es kostet Zeit. Na, stell dir vor, dass du das mit jeder Silbe im Mandarin machen musst. Genauso wie mit Konjunktiv musst du das mit jeder Silbe machen. Das ist natürlich sehr anstrengend, sehr, sehr, sehr schwierig. Und es verhindert dich, dass du deine Energie und Zeit da einrichtest, wo die wichtig ist. Die Grammatik, was weiß ich, alles, die Kultur. Und die wird von dieser Aussprache konsumiert. Und dann natürlich gibt es auch andere Sachen. Ja, der Wortschatz ist unglaublich breit. Es gibt so viele Wörter, die du lernen musst, auch nur für die ganz einfachste Konversation führen zu können. Wenn du Italienisch lernst, hast du Wörter wie Situation, was weiß ich, Konstitution und so weiter. Die sind da. Die musst du irgendwie gar nicht lernen. Auf Chinesisch musst du alles lernen. Ich meine, es gibt 20 Wörter, die wie zum Beispiel Sofa auf Chinesisch wird auf Chinesisch Schafa oder Kaffee wird Kaffee, ja. Und das ist alles. Also ich denke, ja, ich denke, dass es hauptsächlich die Aussprache ist, die das alles so sehr schwierig macht.
Und wie hast du das geschafft, die Aussprache dann im Endeffekt zu lernen?
Denke ich durch Selbstgespräche, würde ich sagen. Selbstgespräche in der Dusche, weil es gibt, wie heißt das, Echo,
Schall, Echo, Echo.
ja. Und man kann sich richtig gut hören, man kann richtig gut hören, was man richtig, was man falsch macht. Ja, und dann ständig sich irgendwie so Schritt für Schritt verbessern. Und viel Content auf Chinesisch zu hören, war auch eine ziemlich gute Idee, weil dann hat man so einen Muster, so ein Modell, den man sich ernähren kann. Ja, eine Kombination von diesen zwei Sachen, würde ich sagen. Und dann auch, ich habe mich ziemlich oft, also nicht ziemlich oft, aber ab und zu habe ich mich aufgenommen, also das, was ich gesagt habe, und dann das analysiert. Und ich habe gesehen, oh Mann, hier habe ich was richtig schlecht gemacht, aber ich konnte das nicht hören, weil, ja, wie gesagt, du musst dich auf sehr viele Sachen konzentrieren. Manche Fehler kannst du halt nicht hören. Also die Aufnahmen, die haben mir auch ein bisschen geholfen, denke ich. Ja.
Und hast auch viel mit Muttersprachlern zu tun gehabt, die dir dann gesagt haben, der Ton ist falsch, weil ich gehe mal davon aus, dass du nicht jeden Fehler selber hören kannst.
Ja, genau. Also mit den Chinesen ist es so, dass die sehr höflich sind und die werden es dir nicht so von sich selbst sagen, wenn du etwas falsch gesagt hast. Und an der anderen Seite, wenn du die dann fragst, okay, sei bitte so gut und sag mir, wenn ich etwas falsch sage, dann sagen sie dir wahrscheinlich etwas, das nicht so wichtig ist, weißt du? Weil das ist von ihrem Gesichtspunkt. Und das ist oft nicht die beste Lösung. Was für mich das Beste war mich mit Leuten, die Ausländer waren, die aber ein perfektes Mandarin sprechen könnten, zu unterhalten, weil die wussten ganz genau, woran ich noch arbeiten musste und wo ich genau die richtigen Fehler gemacht habe. Also für mich auf jeden Fall war das viel besser, als sich als Muttersprächler zu fragen, um mir zu helfen. Es gibt manche, also Chinesen und Taiwanese, die ganz gut hören können, was du schlecht sagst und die dir auch sagen können, wie du das dann verbessern kannst. Aber es gibt leider in meinem Fall nicht viele. Also ich habe nicht sehr viele gefunden.
Okay. Und du hast auch die Schriftzeichen gelernt, richtig?
Ja.
Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du geschafft, dir die zu merken?
Also die Schriftzeichen sind auch ein Hindernis, würde ich sagen, so genau wie die Aussprache. Ich denke, dass es gar nicht wichtig ist oder nicht mal nützlich, die Schriftzeichen so ganz von Anfang an zu lernen. Und ich habe es ganz genau so gemacht. Also auf der Uni wurden wir gefragt und wir hatten Diktate und so. Man musste die Schriftzeichen lernen. Aber gleich danach habe ich damit aufgehört und ich habe gewartet, bis ich fließend Chinesisch sprach. Und erst dann habe ich dann gelernt, wie man liest. Und ist eigentlich gut so, weil die Kinder in China es auch so machen. Einem Baby wird nicht was weiß ich, der Konfuzius dargestellt, damit er weiß, wie man das auch liest. Ja, ich denke, dass das sehr logisch ist, weißt du. Ich habe mit Comics und so, mit Manga angefangen. Und es ist sehr einfach, weil du siehst, okay, ich merkte mir so 200, 300 Schriftzeichen von der Uni und so, und ich hatte schon eine Basis. Aber wenn du so eine Manga öffnest, oft ist die Sprache ziemlich einfach in einer Manga. Wenn du das liest, wenn du das siehst, ist eigentlich sehr logisch, weil du weißt, wie man das alles sagt. Du weißt halt nicht, wie man das schreibt. Und da plötzlich erscheinen die Schriftzeichen da und sagst, ja, oh mein Gott, so schreibt man das. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, wie man das sagt. Ich wusste nur nicht, dass man es so schreibt. Ja, und dann durchs Lesen. Ich habe so 100, ungefähr 100 Bücher auf Chinesisch gelesen. Und das hilft natürlich ziemlich viel.
Würdest du sagen, du liest jetzt genauso schnell wie deine anderen Sprachen?
Nein, 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 nein. Langsamer. Und ich habe vor ungefähr einem Monat oder 2 Monaten habe ich ein sehr gutes Buch auf Chinesisch gelesen. Es war eine Übersetzung aus Englisch, Before I Go to Sleep, heißt es im Original. Und es war ein sehr, sehr spannendes Buch. Super spannend. Und es war so stressig und frustrierend, es auf Chinesisch zu lesen, weil ich wollte wissen, was passiert, weißt du? Und es geht nicht. Es ging nicht. Egal wie du dich bemühst, du wirst nicht schneller lesen. Das war super frustrierend. Aber ein sehr gutes Buch, muss ich sagen. Ja.
Und was hast du noch für Tipps? Also du hast es geschafft, Chinesisch Mandarin fast bis zum Ende zu lernen. Was hast du noch so gelernt? Also viele Strategien, über die wir immer sprechen, die sind eher für europäische Sprachen. Also
Ja, genau.
Mandarin lernt man ja ganz anders. Also ich würde auch gerne Mandarin lernen. Und wie ich jetzt heraushöre bei Leuten, die Mandarin lernen, so wie ich hier bisher mal vorgehe, das wird nicht ganz so gut funktionieren. Also was hast du noch für Ratschläge oder was für einen Ablauf würdest du empfehlen, um Mandarin zu lernen?
Ja, genau wie du sagst, ich meine, bei Mandarin habe ich erfunden, wie man eigentlich richtig eine also erstens, was eine Fremdsprache ist und wie man eigentlich eine Fremdsprache lernen sollte. Weil, also von diesem Gesichtspunkt kann ich sagen, dass Deutsch und Slowakisch zwei Dialekten von derselben Sprache sind. Die sind sich wirklich so ähnlich im Vergleich mit Mandarin. Es ist halt nur so schwierig, unglaublich schwierig. Das Wichtigste ist, denke ich, und jetzt, und ich habe auch mit Alex Rawlings darüber gesprochen, das Wichtigste ist, eine gute Basis von Vokabeln, von Wörtern zu haben. Und passiv und aktiv. Und erst dann kann man dann beginnen, etwas mit der Sprache zu machen. Die Grammatik natürlich ist auch sehr wichtig, aber die kommt dann erst in der zweiten Reihe, würde ich sagen. Und man spricht sehr viel von diesen also von der stummen Periode heißt es auf Deutsch, wenn man Silent Period. Ja, ich habe eigentlich nichts dagegen. Früher habe ich gesagt, na, wie kannst du das sagen? Wieso würdest du nicht vom Tag 1 sprechen? Das ist doof. Ja, wenn du Italienisch lernst, dann natürlich kannst du vom ersten Tag ab sprechen, kein Problem. Aber nicht mit Chinesisch, das geht nicht. Du hast keine. Was wirst du sagen, wenn du keine Wörter hast, die du benutzen kannst? Und so weiter. Ja, deswegen würde ich sagen, dass man irgendwie, egal ob von einem Buch oder von einem Textbuch oder selbst, so eine Basis von den ersten 500, 600 Wörter aufbaut, passiv, aktiv und dann nur durch Gespräche, durch eine passive Ausstellung, sagt man, zu der Sprache, also viel zuhören, viel lesen vielleicht, viel, wenn es möglich ist natürlich, nicht wie zum Beispiel beim Chinesisch, wo die Zeichen ein Problem sind. Und damit wirklich du in einem Kontakt mit der Sprache bist, der dir nur helfen kann. Ja? Und dann nur benutzen, 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 so viel und so oft es geht. Weil anders geht es nicht, denke ich. Sprachenlernen für mich ist eine Skill, eine Fähigkeit. So genau wie zum Beispiel die Gitarre zu spielen. Und du kannst, was weiß ich, du kannst über die Theorie lesen, du kannst die Musik anhören, aber du musst die Gitarre spielen, wirklich spielen und sehr, sehr viel, damit du weißt, wie man das richtig dann im Endeffekt macht. Und ja, genauso mit diesen schwierigen Sprachen und dann umgekehrt mit allen Sprachen eigentlich, weil ja, das Prozess ist der Prozess oder das
Der
Prozess?
Prozess.
Okay, der Prozess ist derselbe, ist halt nur dauert ein bisschen länger mit diesen schwierigen Sprachen.
Okay. Also anfangen, viele Vokabeln zu lernen und dann möglichst schnell anfangen, diese Vokabeln zu benutzen, um zu sprechen.
Ich würde sagen, ja, ich würde sowas sagen, ja.
Okay. Und die Grammatik dann erst später lernen.
Also das später kann auch den nächsten Tag sein, wenn du es schaffst, in einem Tag 500 Wörter zu lernen, aber die Reihenfolge sollte, ja, erst Vokabeln und dann Grammatik.
Okay. Und
Weil
dann.
Grammatik ist natürlich, entschuldige, die Grammatik ist natürlich sehr wichtig, auch die chinesische Kinder müssen dann in der Schule lernen, was richtig ist und was falsch ist, so genau wie wir. Und das musst du, die Grammatik musst du lernen, wenn du dich schön und höflich und was weiß ich ausdrücken möchtest. Wird aber zu viel Stress darauf gegeben, denke ich. So, genauso wie zum Beispiel auf die Töne in der chinesischen Sprache. Sehr viele Leute sagen, oh, du musst, weißt du, diese Töne sind so wichtig. Wenn du Ma sagst oder Ma sagst, dann wirst, das sind zwei total verschiedene Wörter. Ich würde sagen, ja, es ist schon wichtig, aber nicht so wichtig, dass man dann nur drauf aufpasst, wie man die Sachen richtig ausspricht. Kontext ist ja auch sehr wichtig. Ist nicht so, dass du Ma oder Ma sagst und du wirst total falsch verstanden. Natürlich, es gibt Situationen, in denen es unmöglich ist, dich schlecht zu verstehen, auch wenn du dein Wort komplett falsch aussprichst. Ja, und deswegen sage ich ja, man muss die Grammatik oder die Töne sind wichtig, aber nicht so wichtig, damit man sich dann die ganze Zeit nur mit denen beschäftigt,
Okay.
denke ich wenigstens.
Und hast du irgendwelche Sprachen für die Zukunft noch geplant oder hast du erstmal genug?
Ja, wie gesagt, mein Traum würde Türkisch zu lernen, aber wie gesagt, ohne die Möglichkeit in Türkei zu leben, sehe ich das immerhin nur wie ein Traum. und vielleicht noch Koreanisch, vielleicht, vielleicht. Aber ich meine, ich würde mich gerne in den Sprachen, die ich spreche, verbessern. Und das, ja, ist deine Lebensarbeit. Und so viel für diese, also für diese Zeit ist, glaube ich, genug. Ja.
Okay. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für effektives Sprachenlernen? Vielleicht für Leute, du hast ja natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Herangehensweise, weil du schon mit drei Muttersprachen aufgewachsen bist, aber vielleicht für jemanden, der Deutsch-Muttersprachler ist und gerade seine erste oder zweite Fremdsprache lernt, hast du noch irgendwelche Tipps, wie man da vorgehen sollte, aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, wie das, was ich vorher gesagt habe, und das ist ja möglichst viel sprechen, möglichst viel sich etwas anhören. Ja, wie diese Ähnlichkeit oder diese Parallele mit der mit der Gitarre. Ja, immer im Blick das haben, dass die Praxis oder wie heißt das auf Deutsch,
Praxis, ja.
ja das Wichtigste ist. Also wenn du die Möglichkeit hast, die Sprache 5 Stunden pro Tag zu benutzen und aktiv, das heißt zu sprechen, 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 wunderbar. Ja, ich würde sagen, dass das nur helfen kann und aus meinem Gesichtspunkt auch die beste Sache ist, die man machen.
Anwendung,
Ja,
Anwendung.
Anwendung, ja.
Also zusammengefasst, Motivation ist wichtig, um die Sprache zu lernen. Anwendung ist die Herangehensweise, um die Sprache tatsächlich zu lernen. Das sind so die zwei Begriffe, die ich aus dem Gespräch mitnehme von heute.
Ja. Und natürlich Leute in deiner in deiner Umgebung zu haben, die dir helfen können und die mit dir gerne sprechen werden und die dir dann nett erklären können, was du falsch oder gut gemacht hast.
Okay, super. Also ich habe keine Fragen. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Nein, danke schön. Danke schön für die Einladung. Es war richtig Spaß für mich. Danke sehr.
Das hat mich auch gefreut. Vielen Dank dir, Wladimir.
Dankeschön.